Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Koblenzer Politik-Podcast. Ich sitze hier mit Janina.
Hello.
Karl Bernhard.
Hello.
Und Sarah. Und ich freue mich. Hallo. Warum sind wir heute hier? Stellt ihr euch kurz vor.
Ja, Christoph hat eben gesagt, wir sollen nicht lachen. Ich lache aber immer ganz viel beim Podcast. Ich bin Karl Bernhard, Landtagsabgeordneter aus Koblenz, parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion und Mitglied im Stadtrat.
Ja, ich bin Sarah Risse, ich komme aus dem Kreis Ahrweiler, das ist im ganzen Norden von Rheinland-Pfalz und bin dort im Stadtrat stellvertretende Fraktionsvorsitzende und im Kreistag auch noch Mitglied und im erweiterten Landesvorstand.
Genau, und wir sind heute hier, weil ihr beide für die Landtagsliste kandidiert. Darauf gehen wir später ein, aber wir fangen ganz klassisch an mit unserer Schnellfragerunde. Erstens, Kaffee oder Tee im Wahlkampfstress?
Ich trinke eigentlich nur Kaffee.
Ja, für mich auch immer nur.
Und dann schwarz oder mit Milch? Oder
mit
Hafer?
Mit Hafermilch, Hafer-Cappuccino. Am liebsten Cortado.
Okay, wow, das Wort jetzt habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Ganz präzise.
Ja, ja. Spanische Kaffeeart.
Okay. Also bei mir einfach nur Kaffee, aber in jeder Variation. Also Hauptsache nur Kaffee.
Sarah ist irritiert von Kaffee.
Ja, ich bin gerade überlegen, was das ist, aber...
Naja, machen wir weiter. Welcher Ort in Rheinland-Pfalz hat denn am meisten Zukunft?
Das ist aber schwer, weil ich finde ja, wir stehen ja ein für ganz Rheinland-Pfalz, wenn wir auf die Landesliste und Landtagswahlen haben, dann stehen wir für ganz Rheinland-Pfalz. Ich könnte jetzt auch einfach Koblenz sagen. Ich glaube, wir brauchen eine total geile Zukunft für den ländlichen Raum, der in vielen Punkten noch abgehängt ist. Und ich glaube, da kann man noch ganz viel tun.
Also ich glaube grundsätzlich, dass jeder Ort in Rheinland-Pfalz Potenzial für Zukunft hat, aber da ich ja jetzt aus dem Ahrtal komme, würde ich schon sagen, dass gerade wir in der Region ziemlich viel Potenzial haben für Zukunft oder auch für Entwicklung, weil bei uns ja auch vieles neu aufgebaut wird.
Hört ihr lieber Debatten im Plenum oder beim Tür-zu-Tür-Gespräch?
Im Plenum, auf jeden Fall.
Also das sind ganz unterschiedliche Sachen. Beim Plenum bin ich viel emotionaler, viel aufgeregter, mag ich total gerne, aber ich mag auch die Zwiegespräche oder kleinen Diskussionen.
Was würdet ihr denn eurem 18-jährigen Ich politisch oder auch persönlich mitgeben?
Also ich würde sagen, vertrau dem Prozess und schäm dich nicht dafür, dass du auch mal so mutig sein kannst. Und irgendwann wirst du auch merken, dass es eine Stärke ist und dass das schon alles so richtig ist, wie es läuft.
Ich habe zwei 18-jährige Ichs oder ein 20-jährige Ichs. Ich habe nämlich zwei Söhne und denen sage ich immer, engagiert euch. Diskutiert mit und setzt euch ein für eure Belange.
Und wenn ihr ein Gesetz jetzt sofort ändern könntet, welches wäre das?
Wow.
Soll ich anfangen? Mhm. Also es wäre bei mir das Landeswahlgesetz, Paragraph 2, Absatz 1, Nummer 1.
Okay, wow.
Ja, also aber ja. Das hängt halt zusammen, weil da geht es um das Wahlalter. Und ich schreibe ja gerade eine Bachelorarbeit über das Wahlalter ab 16 Jahre und deswegen weiß ich das. Also sonst normalerweise würde ich das niemals auswendig kennen. Ne? Also...
Ich war schon wahnsinnig beeindruckt, dass das so detailliert das einfach so aus ja, einfach mal so schon Paragraphen ausgehauen.
Den meine ich. Satz 1, zweiter Halbsatz. Ich habe keine Antwort. Ich möchte gerne so viel verändern. Ich habe keine Antwort.
Okay, auch okay. Dann machen wir doch mal weiter ein bisschen, was euch persönlich angeht. Sarah, du kandidierst zum ersten Mal. Was hat dich denn motiviert, politisch aktiv zu werden und jetzt sogar auf die Landesliste zu wollen?
Mhm. Ich kandidiere das erste Mal auf der Landesliste. Beim letzten Mal war ich B-Kandidatin bei uns im Wahlkreis, aber ja, das also würde ich jetzt schon gar nicht mehr eigentlich zählen. Politisch habe ich mich eigentlich schon immer sehr stark für Themen eingesetzt oder interessiert. Und bei mir in der Familie gibt es auch viele, die schon immer in einer Partei auch aktiv waren, jetzt nicht direkt bei den Grünen. Das hat sich jetzt durch meinen Eintritt bei den Grünen doch nochmal gewandelt. Ich würde behaupten, mich hat schon immer Ungerechtigkeit geärgert. Und ich konnte das auch nie so nachvollziehen, wenn man jetzt auf Klimawandel jetzt geschaut hat, dass man da nicht sehen konnte, wie schlimm sich das entwickelt und dass man da nichts tun kann. Ich lebe ja auch in einem ländlichen Raum, gerade im Ahrtal merkt man dann ja auch schon, was so für den Klimawandel für Auswirkungen mit sich bringt. Und was, glaube ich, auch noch in meiner frühen Kindheit mich sehr politisiert hat, war halt, dass ich Migrationshintergrund habe und ich da schon sehr früh mit rassistischen Anfeindungen in Kontakt kam und da auch schon sehr schnell lernen musste, mich zu wehren.
Und gab es so einen konkreten Moment oder einen Auslöser, wo du gesagt hast, jetzt ist meine Zeit, jetzt will ich selber Verantwortung übernehmen? Oder war das so ein Prozess und irgendwann bist du halt hier rausgekommen?
Also es gab jetzt keinen bestimmten Auslöser. Das war, glaube ich, es waren einfach kleine Momente, wo ich dann einfach auch irgendwann mich entschieden habe, so in die Welt der Erwachsenen einzutauchen. Ich war ja relativ jung. 2018 habe ich mich dann entschieden, auf die Liste bei uns vor Ort zu gehen. Und da war ich mit Abstand die Jüngste. Also das ist nicht von heute auf morgen dann passiert.
Okay. Karl Bernhard, du bist ja, wie du schon gesagt hast, bereits im Landtag und parlamentarischer Geschäftsführer. Was motiviert dich denn, erneut zu kandidieren? Und wie hat sich die bisherige Zeit so im Parlament geprägt?
Ich habe in den letzten 4 Jahren, ich bin ja seit 2021 im Landtag, gelernt, wie viel Spaß, aber auch wie viel Mühe es macht, mit vielen Diskussionen, mit vielen Ideen Kompromisse zu schließen mit anderen Fraktionen, in unserem Fall jetzt mit der Ampel, und wie mühsam es ist, aber wie erfolgreich man auch sein kann, wenn man viel diskutiert. Und im Rahmen der Zeit, ich bin innenpolitischer und rechtspolitischer Sprecher, habe ich auch viele Gesetze gemacht. Und da haben wir Kompromisse gemacht, beispielsweise beim Polizei- und Ordnungsgesetz. Und mir sind natürlich viele Dinge aufgefallen, die ich noch nicht umsetzen konnte, weil wir den Kompromiss schließen mussten, der dann irgendwo immer die Mitte ist, die noch liegen geblieben sind und die wir noch verbessern können. Und das gilt für ganz viele andere Bereiche auch. Ich bin als parlamentarischer Geschäftsführer natürlich auch umfassend für andere Gesetze mit zuständig und da in den Diskussionen. Und ich glaube, wir haben einfach unglaublich viel noch vor uns. Und das motiviert mich.
Und gibt es was, was sich vielleicht in deiner politischen Haltung oder deinem Blick auf die Politik durch die Arbeit im Landtag verändert hat?
Ja, also ich habe gemerkt, dass es wesentlich mühsamer ist, als ich es mir vorgestellt habe, Kompromisse zu schließen, und wesentlich länger dauert. Aber wenn die geschlossen sind, dann steht man auch hinter diesen Kompromissen. Auch als Ampelfraktion stehen wir gemeinsam hinter den Kompromissen. Und ich glaube, das bildet unsere Demokratie total gut ab. Und das unterscheidet uns auch von der gescheiterten Bundesregierung, dass wir wirklich intern hart diskutieren und dann aber einheitlich auftreten. Und das ist dann auch eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und das finde ich sehr, sehr gut.
Okay, Sarah, also du stehst ja für sehr verschiedene Themen, eine sehr breite Mischung, sehr großes Spektrum, also für junges Engagement, Weinbau, Tourismus, Vielfalt. Das klingt jetzt erstmal sehr wild zusammengewürfelt. Kannst du vielleicht mal sagen, was da für dich aber immer so die gemeinsame Komponente ist?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass alle Themen meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdienen. Also das verbindet es schon mal. Ich würde jetzt bei dem jungen Engagement anfangen. Grundsätzlich sehe ich das so, dass die Zukunft halt der Jugend gehört. Und wir haben jetzt auch in den letzten Jahren erlebt, dass die Jugend sehr stark politisch wurde, sehr engagiert ist und auch nach einer Möglichkeit von Mitgestaltung suchen. Und da ist es für mich halt auch einfach logisch, mich für deren Interessen einzusetzen und denen auch den Raum zu geben, auch einfach mitsprechen zu können. Beim Weinbau und Tourismus, also ich komme ja aus einer Weinbauregion, auch aus einer Winzerfamilie, und wir sind auch sehr touristisch geprägt, und das ist für mich so ein Thema zusammen und ist für mich auch einfach ein sehr starker Wirtschaftssektor, gerade in Rheinland-Pfalz, weil wir auch vom Weinbau und Tourismus sehr geprägt sind, und das natürlich bei uns vor Ort auch jung und alt betrifft. Auch in Rheinland-Pfalz, jetzt nicht nur bei uns im Ahrtal. Und bei Vielfalt würde ich sagen, das hört gar nicht bei Rheinland-Pfalz auf, sondern es geht halt über die Bundeslandgrenzen hinweg. Ist es sehr, sehr wichtig. Und gerade vor dem Hintergrund, wie die AfD jetzt in den letzten Jahren sich entwickelt hat und wie stark die Wahlergebnisse geworden sind, sehe ich es eigentlich bei uns Grünen in der Verantwortung, für mehr Vielfalt in der Gesellschaft zu kämpfen.
Du hast eben deine Bachelorarbeit angesprochen, dass du über das Wahlalter ab 16 schreibst, und ich gehe mal stark davon aus, dass du dafür argumentierst, dass es abgesenkt wird. Deswegen vielleicht die Frage, was läuft aus deiner Sicht falsch im Umgang mit den Interessen von jungen Menschen und was muss sich da dringend ändern, vielleicht auch abgesehen vom Wahlalter?
Also politisch und privat bin ich natürlich dafür, dass es abgesenkt wird, aber in der Bachelorarbeit muss ich auch neutral arbeiten, weil ich das genau gegenüberstelle, Pro und Contra. Also falls mein Professor aus Versehen jetzt hier stand, also nicht aus Versehen, auch eher, genau. Ich bin natürlich neutral.
Liebe Grüße.
Ansonsten, würde ich sagen, wenn man jetzt die Debatte auf Landesebene betrachtet, wo es um das Wahlalter ging jetzt in Rheinland-Pfalz, da durfte ich oder hatte das Glück, gerade im Plenum mit dabei zu sitzen, ist mir sehr aufgefallen, dass halt jungen Menschen von älteren Leuten oft auch die nötige Reife abgesprochen wurde. Das mit Argumenten, die ich tatsächlich in keiner Weise irgendwie nachvollziehen konnte. Das würde jetzt aber auch den Rahmen sprengen, wenn ich das alles aufzählen würde. Aber ja, meiner Meinung nach müssen junge Leute auch einfach mit ihren Meinungen viel, viel ernster genommen werden und auch auf Augenhöhe betrachtet werden, weil das ist halt nun mal deren Zukunft. Und das sind auch, finde ich, mit 16 schon erwachsene Menschen, die schon in ihrem Leben auch schon was leisten müssen und auch Verantwortung übernehmen müssen. Und da ist es auch, finde ich, unsere Aufgabe als Partei halt, das Vertrauen der jungen Generation wiederzufinden und ja, die Interessen dieser Generation auch gut zu vertreten und uns auch mit damit auseinanderzusetzen.
Vielleicht, um auf der Schiene zu bleiben, die Frage an euch beide. Wie könnte man denn Rheinland-Pfalz generell umgestalten, sodass junge Leute gerne hier bleiben oder vielleicht auch wieder zurückkommen, zum Beispiel, weil sie zum Studieren weggegangen sind oder so, und sich dann entscheiden, ich will wieder zurück.
Da war es so schön in Rheinland-Pfalz.
Da war es so schön, da muss ich wieder hin.
Das machen ja viele. Vielleicht noch ein Punkt. Ich saß ja in der Debatte, als wir diese Debatte um das Wahlalter 16 hatten. Mhm. Und wir brauchen ja eine Verfassungsänderung. Die CDU ist ja nicht mitgegangen mit diesem Antrag der Koalition. Da kamen wirklich absurde Argumente, unter anderem, dass ja die Volljährigkeit bei 18 ist, wobei das Wahlalter ein Grundrecht ist. Das hat nichts mit der Volljährigkeit zu tun. Also von daher ist es sehr absurd gewesen, da gebe ich dir vollkommen recht, Sarah. Was können wir tun? Ich glaube, zweierlei. Also zum einen müssen wir ja oder sollten wir die Menschen, die hier sind, die Jugendlichen, die hier sind, zu bleiben, motivieren. Und dafür ist natürlich zunächst mal eine Bildungslandschaft erforderlich, die es allen ermöglicht, eine gute Bildung zu kriegen, eine ortsnahe Bildung zu kriegen, eine kostenfreie Bildung zu kriegen und aber auch dann die Verhältnisse drumherum, eine Wohnung zu finden, vielleicht auch irgendwann später mal eine Familie zu gründen und dann einen Kita-Platz zu finden für das Kind so weiter und so fort. Also es gibt unheimlich viel und ich glaube, da kann man in der Jugend anpacken. Wir haben jetzt gerade im Landtag das Hochschulgesetz. Und da schaffen wir die Zweitstudiengebühren ab und damit ist die Bildung in Rheinland-Pfalz komplett kostenfrei. Das ist in anderen Bundesländern nicht so und ich glaube, darauf können wir wirklich stolz sein. Das ist auch ein großer grüner Erfolg, dass wir das insgesamt geschafft haben. Und das ist ein Punkt, also ich glaube, Bildungsgleichheit ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also du hast mir eigentlich schon sehr, sehr viel vorweggenommen, aber nein, ist gut. ich habe ja auch gesagt, dass du jetzt dann mal ein paar Fragen beantworten kannst, deswegen. Aber Bildungschancen, klar, da sehe ich genauso. Vielleicht noch ein anderer Punkt, finde ich, ist, dass mit einem großen Kulturangebot man junge Leute auch an den Ort gut binden kann. Also ich, das ist jetzt ein bisschen die Brille der Kommunalpolitiker bei uns. Wir haben, finde ich, ein sehr großes Kulturangebot und man merkt auch, dass sich die jungen Menschen sehr stark mit der Heimat bei uns identifizieren können und auch dort gerne leben und auch gerne wieder zurückkommen, wenn sie mal dann das Tal verlassen haben. Und ich glaube, dass das viel Potenzial auch mit sich bringt, junge Menschen an einen Ort zu binden.
Und einen Punkt dürfen wir natürlich nicht vergessen, weil wir Grüne sind. Der Klimawandel schlägt in Rheinland-Pfalz viel mehr zu als in anderen Bundesländern. Wir sind hier im Mittelrheingebiet eines der am härtesten betroffenen Gebiete in Deutschland vom Klimawandel. Also müssen wir natürlich auch alles dafür tun, den Klimawandel zu verlangsamen, zu stoppen, damit wir noch einigermaßen lebenswerte Natur und Städte auch in Rheinland-Pfalz haben.
Der Klimaschutz ist ja auch eins von deinen vielen Themen, Kai Bernhard. Demokratie und Sicherheit gehören da ja auch dazu. Wie bringst du das alles unter einen Hut und was ist dabei dein politischer Kern?
Ich habe es eben schon gesagt, ich bin innenpolitischer und rechtspolitischer und vor allen Dingen auch demokratiepolitischer Sprecher mit Herz und Seele und kämpfe quasi täglich auch, wie wir alle, gegen die AfD und die Rechtsextremisten. Wie bringt man diese Themen unter einem Hut? Zum einen ist es natürlich so, dass man vieles parallel diskutiert, viele Themen parallel diskutieren muss. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sich viele Dinge gerade in der Landtagsfraktion verteilen nach den fachlichen Zuständigkeiten und dann irgendwo am Ende im Fraktionsvorstand, in dem ich auch sitze, zusammengebunden werden. Mein politischer Kern war schon immer die Innenpolitik. Ich habe schon immer gerne Innenpolitik gemacht. Da geht es um die Blaulichtfamilie. Wir haben jetzt gerade beispielsweise den Katastrophenschutz auf neue Beine gestellt. Wir haben ein neues Polizeigesetz oder ein Polizeigesetz modifiziert. Und das sind laufende Prozesse, weil Sicherheit Zusammenleben, Freiheit sind laufende Prozesse, die Gesellschaft definiert sich immer neu und dann müssen Gesetze angepasst werden und das ist also wie gesagt laufende Diskussion, da bin ich drin und das ist mein politischer Kern und ich liebe das und ich bin auch in sehr guten Kontakt, glaube ich, mit allen möglichen Zivilgesellschaften, mit der Polizei und sogar mit der Bundeswehr, die auch eine wichtige Rolle spielt in Rheinland-Pfalz. Und von daher, ich trage aber keine Hüte. Also falls wir fragen, wie kriegt man das unter einen Hut, ja, Hüte trage ich nicht.
Du hast ja gerade nochmal sehr betont Demokratie. Da gab es ja heute dann wichtige Nachrichten zur AfD und Rechtsextremismus. Willst du vielleicht darauf nochmal drauf eingehen und wie wir vielleicht mit einem demokratischen Schulterschluss weitergehen können und wie das jetzt, ja, wie sieht es jetzt aus? Was passiert jetzt? Was machen wir jetzt? Wie geht es mit den anderen demokratischen Parteien weiter?
Was würdest du dir wünschen, was passiert? Ja. Was wird vielleicht nicht passieren?
Genau, also vielleicht nur vorweg. Heute ist der Tag, an dem der Bundesverfassungsschutz die AfD bundesweit als rechtsextremistisch eingestuft hat. Und das führt natürlich zu einer Latte von Punkten, die jetzt zu diskutieren sind. Das erste, und das habe ich heute auch direkt öffentlich gefordert und hat auch unsere Fraktionsvorsitzende gefordert, ist, dass natürlich jetzt überhaupt kein Grund mehr besteht, noch zu warten mit einem AfD-Verbotsverfahren. Es gibt jetzt, und dieses Gutachten des Bundesverfassungsschutzes ist 1100 Seiten lang, das heißt, da stehen sehr, sehr viele konkrete und in den letzten zwei Jahren stattgefundene Dinge drin, die dort ausgewertet werden und woraus sich das Ergebnis ergibt. Und dann muss man auch die Schlüsse ziehen. Der einzige oder der erste Schluss, den man ziehen muss, ist, man muss ein AfD-Verbotsverfahren einleiten. Aber es gibt natürlich noch wesentliche weitere Punkte, die wir jetzt berücksichtigen müssen. Wir müssen natürlich jetzt die Zivilgesellschaft stärken, um ganz klar zu machen, dass die Zivilgesellschaft die finanziellen, aber auch die freiheitlichen Mittel hat, geschützt ist, wenn sie gegen die AfD und die Rechtsextremisten arbeitet. Wir brauchen aber natürlich auch eine Überlegung, wie gehen wir denn jetzt mit dem öffentlichen Dienst um? Was ist, wie stellt sich der Staat auf, um sich gegen Rechtsextremisten in staatlichen Behörden und Einheiten zu schützen? Das sind alles Punkte, die jetzt diskutiert werden. Genauso müssen wir natürlich auch eins, was wir natürlich immer wiederholen, nochmal klar machen. Ab jetzt darf es auch keinen normalen Umgang mehr, den Jens Spahn von der CDU gefordert hat. Wir brauchen einen normalen Umgang mit der AfD. Der einzig normale Umgang mit der AfD ist die Brandmauer, also die AfD nicht zu beteiligen an demokratischen Prozessen. Alles andere wäre jetzt absurd. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Und ich bin gespannt, wie die CDU und auch der neue CDU-Innenminister auf Bundesebene auf dieses Gutachten reagiert.
Schauen wir uns vielleicht dann gerade ein bisschen im politischen Berlin um, denn wir sind ja jetzt in der Opposition. Wie bewertet ihr da unsere Rolle? Wie betrachtet ihr die aktuellen Entwicklungen? Habt ihr vielleicht Neuigkeiten von Julian Jusswik, unserem nördlichen Bundestagsabgeordneten?
Also ich kann vielleicht anfangen und du ergänzt einfach. Also ehrlich gesagt muss ich gerade nochmal auf das Thema eingehen mit der Auswahl der aktuellen MinisterInnen, die jetzt gefallen ist. Und da muss ich sagen, dachte ich erst, als ich das gelesen habe, das wären Fake News. Weil wenn man jetzt einfach betrachtet, wer jetzt Digitalminister ist oder auch Wirtschaftsministerin oder auch Kulturminister.
Es wurde einfach nicht besser.
Nee, ich dachte tatsächlich kurz, wir wären in Amerika angekommen. Das hat mich ein bisschen an Trump und seine Kabinettszusammenstellung erinnert, jetzt im Extremen formuliert. Und da muss ich echt sagen, hat es mich kurz ein bisschen durchschaudert. Ich sehe jetzt einfach die Rolle von uns Grünen in der Opposition, dass wir den Fokus weiterhin auch auf die Themen halten. Es geht um die Themen, es geht um Klimaschutz, es geht um soziale Gerechtigkeit, Vielfalt und auch den Kampf gegen Rechts. Ja, und da sehe ich es einfach, dass wir versuchen, aus diesem Lobbyismus-Klüngel uns da nicht einlullen zu lassen, sondern dass es um die Themen geht und das auch offenlegen, wenn es dann mal zu sehr geklüngelt wird bei dieser Kleiko.
Ich finde auch Marienkäfer-Koalition einen schönen Namen.
Marienkäfer, das ist ja wundervoll.
Hab ich die nie gehört?
Wobei das Problem ist, Marienkäfer sind echt süß. Ja. Die Koalition ist nicht süß.
Ja, Marienkäfer mag ich auch. Ja.
Das wäre diese Broco, fand ich auch
sehr sinnbildlich, auch wenn da jetzt ein paar Frauen ja mit dabei sind, aber vom, ich weiß nicht, der Vibe gibt mir trotzdem so ein Bro-Code.
Unter anderem, als eine Frau ist ja unter anderem die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die ja von einem Energielobbyisten kommt, der für Atomkraft steht. Ja, also das ist schon harter Tobak, was da gerade passiert. Da gebe ich dir vollkommen recht, Sarah. Ja, es gibt aber auch noch total geile Nachrichten, nicht nur von Julian Joswig, sondern auch von unserer rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatin Miss Bakan, die nach 3 Jahren Mitgliedschaft in der Bundestagsfraktion jetzt schon stellvertretende Fraktionsvorsitzende geworden ist. Das ist ein Hammer, das ist sehr gut, aber ich habe die letzten 3 Jahre auch mit Bina Kahn zusammen Innenpolitik gemacht und sie war unglaublich engagiert, was das Thema Rechtsextremismus, Extremismus überhaupt angeht. Und hat sich da wirklich einen Namen gemacht und das ist wirklich toll. Wir haben mit Armin Grau einen grünen Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Julian ist, glaube ich, im Ausschuss für Europa.
Genau. Nee,
Julian ist Obmann. Julian ist Obmann. Mhm. Genau, Armin Grau gar nicht, sondern Julian ist Obmann für Europapolitik.
Timon ist für Arbeit und Soziales, oder? Der von der GJ.
Genau. Also da sind wir, glaube ich, als Rheinland-Pfälzer auch in der Landesgruppe wirklich gut aufgestellt. Und wir müssen natürlich auch eins sehen, wir haben nächstes Jahr Landtagswahlen, weshalb Sarah und ich ja hier sitzen unter anderem. Und der Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz ist natürlich auch gleichzeitig in irgendeiner Form verantwortungstragend für den Koalitionsvertrag im Bund, der uns natürlich nicht gefällt. Und wir müssen natürlich jetzt auch gucken, wie ist denn die SPD im Land aufgestellt und wie stellt sie sich jetzt auch auf? Bleibt sie weiter nah bei uns oder geht sie vielleicht einen anderen Weg? Da bin ich mal gespannt. Bislang ist noch alles total gut.
Ja, ich würde sagen, damit schwenken wir auch direkt wieder zurück ins Land, damit wir zu unserem Kernthema hier zurückkommen. Wo seht ihr denn bei eurer beiden Themen so die Schnittmenge und wo würdet ihr sagen, hey, da ergänzen wir uns super, da bilden wir auch ein gutes Team?
Also ich glaube, wir bilden sowieso schon seit langem ein gutes Team, Sarah und ich. Wir arbeiten total gut zusammen, schon seit langem. Wir sind auch in der Nordkoordination für die ganzen nördlichen Kreisverbände zuständig. Wir kennen uns schon lange und ich glaube, wir haben auch schon so einiges auch im Ahrtal zusammen gemacht. Ich glaube, das Ahrtal verbindet uns auch vom Thema her, weil da ist natürlich zum einen diese Neuaufstellung des Ahrtals, Weinbautourismus, die Neuausrichtung der Mobilität da, Elektrifizierung der Strecken und so weiter, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mich natürlich da immer mitträgt, ist die Frage, wie können wir Hochwasserschutz besser gestalten? Wie stellen wir den Katastrophenschutz neu auf? Alles Themen, die im Grunde aus der Ahrtal-Katastrophe kommen, worüber wir beide sehr, sehr viel geredet haben. Und ich glaube, das ist ein sehr verbindendes Moment auch für uns.
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, das war auf jeden Fall ein direkter Match zwischen uns beiden. Ich arbeite auch unfassbar gerne mit dir zusammen und auch wenn du bei uns immer zu Besuch bist, da freue ich mich auch immer sehr. Was ich noch sagen würde, ist eine Schnittmenge ist, ich setze mich natürlich jetzt auch für Vielfalt ein und du bist Innenpolitiker und das ist natürlich auch eine Verbindung zwischen uns beiden und man würde jetzt auch noch sagen, du bist schon der Erfahrenere auf der Landesebene, ich bin dann die Unerfahrene und das ist dann vielleicht noch eine gute Mischung, dass man da auch einfach mal Perspektiven nochmal betrachtet, die man auf alleine jetzt nicht kommen würde.
Ja, kann ich nur bestätigen, ja.
Wie man so schön sagt, nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf.
Ich weiß nicht, wie oft wir das in den letzten Monaten gesagt haben. Das ist viel zu oft gewesen. Es ist schon ein bisschen traumatisch, muss ich ehrlich sagen.
Aber das ist ja immer so.
Aber jetzt erstmal das letzte Mal, weil danach.
Mit euch so nach dem Wahlkampf ist okay.
Nach der Landtagswahl ist erstmal ein bisschen Pause, habe ich gesehen. Ein paar Jahre haben wir dann. Aber bis dahin. Wahlkampf macht ja manchmal ein bisschen Spaß, aber es ist auch echt anstrengend zwischendurch. Worauf freut ihr euch? Aber gibt es vielleicht Aspekte des Wahlkampfs, wo ihr Respekt habt oder wo ihr sagt, das brauche ich dieses Mal irgendwie nicht?
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf meine Leute vor Ort, also meine Leute aus dem OV, aus dem Kreisverband, weil ich das unfassbar gerne mag, mit denen gemeinsam am Wahlkampfstand zu stehen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das sehr gerne am Wochenende bei gutem Wetter hoffentlich dann mit den Leuten zusammen zu stehen, sich auch mal auszutauschen, nicht im Gremium zu sitzen und dann auch mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen über unsere Themen, wo ich auch mich noch drauf freue, ist, im Wahlkampf würde ich gerne mit meinem Kreisverband gemeinsam auch größere Termine noch machen. Also wir wollen auch Weingüter besuchen bei uns vor Ort, weil sich da auch einige nach der Flut umgestaltet haben, auch ökologisch. Oder auch der Tourismus, der kurbelt ja langsam wieder bei uns an. Wo ich Respekt vor habe und das werde ich, glaube ich, immer haben, sind so ein bisschen die Auseinandersetzungen. Gerade jetzt, wo der Ton immer härter und schroffer wird, ist es natürlich als junge Frau mit Migrationshintergrund und bei den Grünen, und ich bin jetzt auch nicht riesig, ist es natürlich immer eine andere Nummer, wenn man jetzt da am Wahlkampfstand steht und da einfach so 3-4 Leute auf einen zukommen und in die Diskussion einsteigen. Solange das eine richtige, vernünftige Diskussion ist, mache ich das auch immer gerne und das macht auch Spaß, aber sobald da eine gewisse Grundaggressivität kommt, und das ist jetzt, würde ich schon sagen, die letzten 1,5 Jahre stärker gewesen, habe ich da schon starken Respekt vor.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich habe auch Respekt vor dem Winterwahlkampf.
Sag das nicht, sag es nicht.
Wir können das wird wieder kalt sein.
Wir machen einen Häkel-Workshop bis dahin.
Ja, bitte. Aber ich habe einen Schal, einen grünen jetzt. Im letzten Wahlkampf habe ich einen grünen Schal geschenkt bekommen, jetzt wird mir bestimmt warm. Der Wahlkampf ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen hin, aber ich bin auch schon mitten da drin in diesem Programmprozess. Wir haben ja vor dem Wahlkampf, brauchen wir ein Wahlprogramm. Wir sind gerade schon dabei, Ideen zu sammeln, in der grünen Bubble, wollte ich gerade sagen, mit den grünen Mitgliedern, aber auch von außen mit Stakeholdern Ideen zu sammeln. Was soll die Zukunft in Rheinland-Pfalz darstellen? Was können wir Grüne für die Zukunft in Rheinland-Pfalz tun? Und das ist ein Programmprozess, der hat gerade gestartet und endet mit dem Beschluss des Wahlprogramms im November. Und ich bin zusammen mit Nathalie Paul und Lea Heidbreder zuständig für diesen Prozess. Und ich merke jetzt schon, es macht total viel Spaß. Ich bin morgen in Mainz und mache einen Workshop. Ich mache so 2-3 Workshops noch und merke, wie viele Ideen da auch kommen, die wir jetzt gar nicht umsetzen können, weil sie in unserem Koalitionsvertrag nicht drinstehen, wo wir sagen können, wir können ganz neue Ideen in diesen Koalitionsvertrag schreiben und dann für ganz tolle Sachen auch einfach kämpfen. Und deswegen, also da freue ich mich total drauf, auf diese inhaltliche Arbeit. Und ja, und dann freue ich mich auch, und das passiert auch jetzt schon, auf die ganzen Begegnungen. Begegnungen mit Mitgliedern, aber auch Begegnungen mit Menschen, die ich hatte heute Mittag ein Telefonat mit einem Menschen, den ich vorher nicht kannte, und der einfach gesagt, er möchte gerne ins Gespräch kommen, er hat gute Ideen. Und Wahlkampf motiviert auch Menschen von außen, Politik zu machen, und das führt zu einem besseren Ergebnis. Darauf freue ich mich.
Worauf mich auch freue, habe ich kurz angehakt, ist die LDV nächste Woche. Wollt ihr kurz erzählen, worum es da, also was da passiert, worum es da geht und vielleicht auf welche Plätze ihr kandidiert?
Ja, kann ich gerne tun. Ich kann ja mal anfangen. Genau, die nächste LDV, da werden vor allen Dingen Wahlen stattfinden. Es wird aber vorher unser Bundesvorsitzender, Felix Banaschak, wird auch noch reden. Da freue ich mich total drauf. Aber dann wird es Wahlen geben. Und zwar stellen wir unsere Landesliste auf. Die Landesliste ist die Liste der KandidatInnen, die je nach Prozenten dann auch in den Landtag kommen. Es sei denn, wir haben direkt Mandate, die dann vorrücken. Und ich selber werde auf Listenplatz 4 kandidieren und glaube auch, dass ich eine gute Chance habe. Ich sehe mich da und hoffe auf viel Unterstützung. Und,
wir sehen dich da auch.
Genau. Wäre auch sehr ungünstig, wenn ich das sagen würde, wenn ich dich nicht da sehe.
Genau, nämlich du bist ja meine B-Kandidatin hier im Wahlkreis. Genau, ich bin ja auch Direktkandidat.
Genau. Ja, genau. Was aber ist denn die B-Kandidatin vielleicht? Das wusste ich vorher nicht.
Ja, das wissen tatsächlich viele nicht. Ja,
das ist eben, das lernt man nicht im Sozialunterricht.
Ja, ich musste es tatsächlich auch sehr viel erklären. Also ich wurde angeguckt wie ein Auto, wenn ich gesagt habe, dass ich das jetzt mache. Vielleicht übersetzt, es ist auch Ersatzkandidatin. Mhm. Das heißt, wenn Bernie im Landtag sitzen würde und nicht mehr möchte oder er Minister wird und sein Mandat abgeben würde, würde ich nachrücken.
Musst du dafür nicht das Direktmandat gewinnen? Ist das nicht das?
Genau, das ist die Voraussetzung. Ja. Aber davon gehen wir ja auch aus.
Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Immer. Darauf freuen wir uns. Ja, da freuen wir uns. Dafür machen wir Wahlkampf. Ich mache für Janina Wahlkampf.
Sehr gut. Ja, genau. Aber wir wählen natürlich nicht nur Listenplatz 4, sondern alle Listenplätze, unter anderem auch unsere Spitzenkandidatin Katrin Eder. Und wir werden, wir haben derzeit 9 Landtagsabgeordnete, aber wir gehen natürlich davon aus, dass wir 11, 12, 13, 14, 15, 16 und so weiter Landtagsabgeordnete bekommen, sodass natürlich nicht nur Listenplatz 4, 5, 6 relevant sind, sondern auch darüber hinaus die Listenplätze. Und jetzt gebe ich das Wort gerne weiter.
Hast ja auch schon viel gesagt, aber ja, also meine Unterstützung hast du auch, falls du es noch nicht rausgehört hast, gerade eben im ganzen Gegegel. Aber ja, also ich kandidiere auf Listenplatz 11. Auch ein sehr hart umkämpfter Platz, weil es halt ein sogenannter Nachrückerplatz ist. oder Wacklerplatz, ne, je nachdem, wie viel Prozent wir kriegen, wenn wir schon, also jetzt mit 9 Leuten drin sitzen und mit mehr noch reinziehen wollen, dann muss da auf jeden Fall auch was am Wahlergebnis nochmal gerüttelt werden. Aber da bin ich auch guter Dinge. Gerade durch die heutige Nachrichtenlage mit der AfD, dass vielleicht einige Leute nochmal motivierter sind, jetzt sich nochmal politisch ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Genau, und eine Direktkandidatur habe ich noch nicht, da haben wir nämlich noch nicht vor uns im Kreis gewählt. Das wird, denke ich, immer auch erst nach der LDV passieren, weil so schnell sind wir dann doch nicht, weil es auch alles immer noch ein Ehrenamt ist bei unseren Leuten vor Ort.
Genau. Ich glaube, wir waren auch sehr früh bei uns im KV.
Ja, ja,
ich glaube, wir sind grundsätzlich auch früh, oder? Mhm.
Ja, ja, wir sind auch mit der unsere LDV Listenaufstellung ist auch früh. Das heißt, das waren wir bei der Bundestagswahl ja Gott sei Dank auch. das ist immer stimmt. Ganz gut. Ich werde auch einen Gegenkandidaten haben, den Landesvorsitzenden Paul Bunyes. Und ich finde das auch immer gut, wenn es einen Wettbewerb gibt. Dafür stehen wir Grüne ja auch. Und ein fairer Wettbewerb ist auch immer auch gut für die Delegierten, dann eine Wahl zu haben, zu sagen, okay, da kann ich mir die oder denjenigen vorstellen auf dem Listenplatz.
Und LDV steht übrigens für Landesdelegiertenversammlung. Das haben, also, wir sollen ja keine Abkürzung mehr benutzen. Oder ja, sie genau. Zumindest erklären.
Genau. Sehr gut.
Karl Werner, du hattest ja auch eben schon mal, oder ihr hattet beide schon mal angesprochen, in die Kommunikation treten mit den BürgerInnen. Da gibt es ja auch gewisse Hürden. Es gibt vielleicht Probleme, unsere Programme, unsere Inhalte an junge Menschen zu bringen, in den ländlichen Raum zu bringen, in den digitalen Raum zu bringen. Da ist ja zum Beispiel die AfD gerade auf TikTok leider unglaublich stark. Wie würdet ihr denn daran gehen? Wie könnten wir diese Hürden denn überwinden?
Also vielleicht kann ich da anfangen. Ich glaube, wir sind bei manchen Plattformen einfach wirklich viel zu spät dran gewesen. Zum Beispiel bei TikTok und sind zwar danach noch nachgerückt und haben es aber, glaube ich, oder wenige haben es geschafft, noch in diese Bubble von jungen Menschen reinzukommen und das auch mit einer Natürlichkeit voranzubringen. Deswegen, ja, sehe ich eigentlich, und das ist jetzt so eine ländliche Raumbrille, die ich habe, viel Potenzial, das sage ich auch immer unseren Mitgliedern vor Ort, in den Vereinen und in dem gesellschaftlichen Leben bei uns, weil einfach viele junge Menschen bei uns stark in Vereinen vernetzt sind, Junggesellenvereine, Feuerwehr, Schützenverein, Karnevalsverein, und das ist auch meistens ein ganzes Familiengeklüngel. Und ja, wenn man da vorher nicht so aktiv ist, da, aber dann der Herr XY schon ewig lang dabei ist und dann auch noch zusätzlich bei der CDU oder sonst wo ist und Mama und Papa den immer gewählt haben, dann sind junge Menschen vielleicht auch mal eher verleitet dazu, den zu wählen, den sie auch kennen und wo sie auch irgendwie das Gefühl haben, ja, das wird schon passen so, sich aber dann nicht mit den Themen auseinandersetzen, weil wir vielleicht auch nicht direkt ansprechbar sind oder vor Ort unsere Themen gut vertreten können. Und da sehe ich einfach ganz, ganz viel Potenzial, dort junge Menschen zu erreichen.
Ja, realistisch muss man sagen, ich glaube, den Kampf in TikTok haben wir verloren für die nächsten Jahre. Das bringt auch nichts, wenn wir jetzt 10 Abgeordnete, 10 Filmchen pro Tag machen.
Du willst einfach nur kein TikTok machen.
Doch, doch, doch. Ich habe auch gerade TikTok gemacht vor 2 Tagen.
Ich weiß, habe ich geliked.
Ja, habe ich gesehen, danke.
Alle folgen.
Aber tatsächlich muss man einfach sagen, dass die Desinformationskampagnen, die ja auch unterstützt werden von Russland und von anderen Bots und von anderen Regierungen auch, dazu führen, dass TikTok erstmal ganz schwierig wieder zurückzuerobern ist. Wir haben das ja auch versucht, wir versuchen das auch immer. Trotzdem ist es so, dass die hinterlegten, wie heißt Algorithmen, genau, die sind eben so, dass die Bubble da so stark zieht, dass man kaum eine Chance hat. Also müssen wir uns auf anderes konzentrieren. Ihr wisst, welches Stichwort jetzt kommt. Haustürwahlkampf.
Ich dachte, er sagt Instagram.
Ja, das ist auch. Also, das ist doch
falsch. Nein, tatsächlich. Ich glaube, das Wichtigste ist, auch vor Ort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil das ist, glaube ich, auch das, was den Menschen fehlt. Sie fühlen sich abgehängt, sie fühlen sich nicht gehört. Und da können wir so viel TikTok und Instagram machen, wie wir wollen. Das ist natürlich auch wichtig. Aber das, was am wichtigsten ist, aber auch am anstrengendsten, weil es am kleinteiligsten, gerade im ländlichen Raum, ist es mit den Leuten vor Ort. Und nicht nur mit unseren Grünen, sondern auch mit anderen in die Debatte zu gehen, genau. Auch zu streiten und dann auch eigene Meinungen zu vertreten und nicht, aber nicht borniert, sondern auch auf Argumente der anderen einzugehen. Und ich glaube, das ist die große Arbeit, die wir jetzt vor uns haben im nächsten Dreivierteljahr. Und Ja, das ja. Werden wir stemmen.
Was ich noch ergänzen würde, also weil ich werbe ja auch sehr stark für die Kommunikation vor Ort, direkt mit den Menschen, aber wenn irgendwann mal wieder so ein Format rauskommen würde, wie TikTok, Instagram oder sonst was, ich würde da einfach dann tatsächlich dazu raten, auf jeden Fall keine Angst zu haben, sich das gut anzuschauen und vielleicht mit Vorsicht es mal versuchen, bevor man am Ende wieder zu spät ist.
Und wie geht man mit so einer Frustration um, die sich da ja irgendwie entwickelt, wenn politische Arbeit nur langsam oder gar nicht vorangeht oder es noch blockiert wird durch so Desinformation oder Hass im Netz?
Also ich glaube, das eine ist, dass wir gesetzlich und mit klaren Regeln gegen Desinformationen vorgehen müssen. Das unabhängig von der Frustration, weil das eben die Möglichkeit des Staates ist, zu regulieren, da wo er an sich bekämpft wird. Und ich meine, TikTok ist zurzeit erlaubt und kann machen, was es will. Und da müssen wir eben darüber reden, ist das in Ordnung? Oder haben wir nicht auf europäischer Ebene eine Einigung, dass wir das TikTok nicht mehr durchgehen lassen? Oder eben auch anderen großen Medienkonzernen? Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, ich habe seit dem Bundestagswahlkampf eigentlich eher keine Frustration, sondern eine Begeisterung dafür, mit Leuten zu reden, weil ich merke, das ist das, was die Leute wollen. Natürlich erwischen wir viele Leute nicht und natürlich gibt's Leute, die nicht mit uns reden wollen oder die auch sagen, okay, dein Argument ist mir egal, zum Klimaschutz oder zur inneren Sicherheit oder so. Trotzdem ist das, was es ausmacht. Und wenn wir so nicht motiviert sind, und so kenne ich Sarah auch, nicht motiviert werden, dann, ich glaube, dann würden wir es auch nicht tun. Ich glaube, das ist das, was wir machen müssen.
Ja, und ich würde tatsächlich auch sagen, dass, also im Studium hatte ich mich auch mit Fake News und Hate Speech auseinandergesetzt. Und was auf jeden Fall, glaube ich, ein eindeutiges Resultat war, auch einfach, dass man die Medienkompetenz steigern muss. Bei Jüngeren, bei Älteren, bei Jüngeren ist es vielleicht auch ein paar einfacher, weil man das in der Schule auch verankern kann. Und das ist auch dringend nötig, einfach Quellen zu hinterfragen und auch mal zu verstehen, was das überhaupt für eine Quelle ist und woher das stammt und wer da überhaupt dahinter steht. Und das, glaube ich, ist schon was, wo man auch mal politisch nochmal rangehen kann. So frustriert, ich persönlich bin jetzt nicht frustriert, wenn jetzt politische Arbeit verlangsamt wird oder blockiert wird, weil ich kenne es nicht anders tatsächlich. Also ja, es nervt einen, aber ich glaube, ich persönlich beschäftige mich dann nicht mehr damit, dass ich da irgendwie genervt bin, sondern ich mache dann einfach weiter, weil dann die nötige Energie, die ich dann in meinen Frust reinstecken würde, stecke ich dann lieber daran, weiter zu nerven und weiter zu hacken.
Das wäre tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen.
Halt, Stichwort Medienkompetenz, da wollte ich nochmal eingreifen, weil aktuell in 2 Wochen haben wir wieder Plenum und die CDU bringt einen Gesetzentwurf rein zum Handyverbot an Schulen. Und ich meine, man kann ja über alles reden.
Schwer.
Genau, man kann ja über alles reden und über die Handynutzung an Schulen und wie man das regelt und wie man dazu kommen kann, dass die SchülerInnen gut mit ChatGPT umgehen, gut mit KI umgehen und vielleicht auch ihr Handy in der Schulzeit mal weglegen, aber Handyverbot führt ja zu nichts. Aber die Herangehensweise der CDU ist zu sagen, okay, wir haben die SchülerInnen sind abgelenkt, also verbieten wir ihnen das Mittel, was jeder SchülerIn ab einem gewissen Alter hat, womit man kommuniziert nach außen mit dem Sportverein, mit den Eltern, mit Freunden in anderen Schulen. Und dann zu sagen, nee, das dürfen die nicht mehr, weil in der Schule sind sie in der Schule, das war früher auch nicht der Fall. Also ich meine, früher hat man dann Zeitung gelesen oder keine Ahnung was gemacht. Wenn es das Handy nicht ist, lässt man sich anders ablenken. Das ist eben Medienpolitik aus der Steinzeit. Und genauso dürfen wir es nicht machen. Aber wir müssen den SchülerInnen natürlich beibringen, zu sagen, was heißt das denn, ein Ergebnis in ChatGPT zu haben und woher kommen die Daten und wie kann man das verifizieren? Und was ist die Aufgabe dann, die weitere Aufgabe, Denkaufgabe der SchülerInnen, damit umzugehen? Ich glaube, das ist wichtig und dafür müssen wir natürlich auch die Lehrer bilden. Also ne, das gilt natürlich gleichzeitig.
Was ich noch, also weil es mir gerade, also wegen der CDU, was du jetzt gerade gesagt hast, ich finde das halt auch einfach total spannend, weil das ist ja also irgendwie wieder wie beim Wahlalter ab 16 die einfachste Lösung, es zu verbieten oder abzulehnen und anstelle sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, wie kann man Kompetenzen stärken und wie passt man sich auch einfach der Entwicklung der Zukunft an.
Ihr müsst uns stoppen, ihr merkt das.
Nee, das ist gerade sagen, das ist doch wunderbar, dafür seid ihr doch hier. Aber schauen wir vielleicht ein bisschen in die Zukunft. Sarah, wenn du eine Sache sofort ändern könntest für junge Menschen in Rheinland-Pfalz, um es besser zu machen als die CDU, was wäre das?
Also ich habe ja gerade eben schon mal das Wahlalter ab 16 genannt. Das will ich jetzt nicht nochmal nennen, weil ne, sonst würde ich mich wiederholen. Aber tatsächlich, glaube ich, wäre auch mal, oder ich bin Fan grundsätzlich für ganzjährliche Kulturangebote. Und der Sommer, der bringt halt schon viele Angebote. Wir haben ja jetzt auch Kultursommer und gerade finde ich, in den dunklen Monaten müsste es da aber mehr Möglichkeiten an Veranstaltungen oder Treffpunkte auch für junge Leute geben. Also es gibt zwar Angebote, auch im Winter, aber das ist halt einfach nicht altersgerecht angepasst. Und ich sehe da auch ziemlich viel Potenzial, was auch echt, also ich glaube, da könnten coole Sachen entstehen.
So was Ähnliches wollte ich auch sagen. Jetzt hast du mir den Punkt genommen, weil ich bin groß geworden in meiner Jugendzeit, habe ich mich ziemlich viel in sogenannten Jugendzentren rumgetrieben. Das waren sozialpädagogisch geführte Einrichtungen, wo Jugendliche sein konnten und einfach sein konnten, ohne irgendwie irgendwas zu bringen zu müssen. Da konnte man kickern, da konnte man miteinander spielen oder man wurde eben angeleitet, irgendwas zu machen. Ich musste dann auch einmal den Jugendraum streichen. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, da möchte ich jetzt aber auch keine Auskunft zu geben. Aber das waren gute Konzepte und ich glaube, diese Räume der Zusammenkunft, die fehlen für Jugendliche. Und das wäre etwas, was wirklich wichtig ist, wieder diese sozialen Räume zu schaffen und soziale Infrastruktur wieder zu schaffen. Nicht nur Kitas, sondern auch soziale Infrastruktur für Menschen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den ich angehen würde.
Genau. Könnt ihr dann zusammen machen.
Genau. Ja. Teamarbeit. Das war ein H5, wenn man das gehört hat. Vielleicht, wenn wir auch gerade bei Zukunftsvisionen sind, was gibt ihr denn Menschen mit, die überlegen, auch vielleicht gerade jungen Menschen, aber auch ist ja eigentlich egal, die selbst politisch aktiv werden wollen, aber sich vielleicht nicht richtig trauen oder sich das selbst nicht zutrauen. Was würdet ihr dir da für Tipps geben?
Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt ein Tipp ist, aber ich würde schon sagen, einfach traut euch. Also das ist ja jetzt auf kommunaler Ebene ein ehrenamtliches Engagement und keiner, der da sitzt, hat das gelernt, außer vielleicht die hauptamtlichen Bürgermeister oder Beigeordneten. Und wenn man also etwas mitgestalten will und Ideen hat, finde ich, dann ist das schon die halbe Miete und dann braucht man einfach nur noch den nötigen Mut und das Kommunikationstalent vielleicht auch noch und dann funktioniert das schon.
Dann geht es auch echt ganz schnell. Also wenn man immer angefangen hat, dann hört man schnell auf.
Kommen wir wieder raus. Ich glaube, da können wir alle zu sprechen.
Ja, ja. Ich kann da auch ganz wenig zu sagen, weil ihr viel näher daran seid. Ihr seid ja alle wesentlich jünger als ich, also von daher kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ich glaube aber, eins kann man auch sagen, ich hoffe, ihr habt das auch erlebt, dass wenn man irgendwo anfängt, man wird immer mit offenen Armen empfangen und es wird immer, jede und jeder Mensch freut sich, wenn jemand dazukommt und ich glaube, das ist auch einfach eine wichtige Nachricht, dass die Hemmung, die man natürlich, hatte ich auch als Jugendlicher, die braucht man eigentlich nicht haben und die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Also würde ich auf jeden Fall sagen, gerade bei uns in der Partei, oder? Läuft das richtig Spaß.
Ja. Und es geht auch so schnell, oder?
Ja.
Es ist auch
einfach Learning by Doing. Ja. Es ist dieses wirklich sich einmal trauen, bei einer Vorstandssitzung vorbeizukommen, bei irgendeinem offenen Treffen, Stammtisch.
Zack, moderiert man den Podcast.
Und zack, kommt man gar nicht mehr raus.
Wir haben ja auch eine grüne Jugend.
Eine ganz tolle grüne Jugend.
Ganz aktive.
Schreibt den auf Instagram.
Ja, so bitte.
Aber es entstehen ja auch Freundschaften, ne, würde ich auch sagen. Also ja, das ist ja auch was Schönes. Man muss jetzt echt wirklich keine Angst haben, dass man da, also auf wie man da so trifft. Das sind alles nette Menschen. Bei uns.
So, zum Schluss haben wir noch ein paar Satzanfänge für euch vorbereitet, die ihr einfach, solange wie ihr wollt, ausgestalten könnt. Wir fangen an mit: Politik bedeutet für mich
die Freude daran, Dinge gestalten zu können und mitzubestimmen in der Entwicklung unserer Gesellschaft. Das ist einfach riesig.
Ich würde sagen Teilhabe und Mitbestimmung, ja.
Okay, dann Rheinland-Pfalz braucht mehr
Windräder.
Mut zum Klimaschutz.
Wenn ich an die Zukunft denke, wünsche ich mir,
dass Eintracht Braunschweig deutscher Meister wird.
Oh Gott.
Was denn?
Ja, stimmt, wir haben nicht einmal über Fußball gesprochen.
Das ist
wirklich ein Unding. Also ich hätte jetzt, das ist ja meine Antwort total.
Entschuldigung, wollen wir nochmal neu anfangen? Wir machen das
authentisch.
Das sollte ich schon kennenlernen. Ja, ich hätte jetzt Weltfrieden fast schon gesagt, aber... Ja, also eine friedliche Welt, aber auch, wo der Klimawandel aufgehalten werden kann. Also,
Entschuldigung.
Das ist fast wie eine Misswahl, was ich geantwortet habe.
Okay, Wahlkampf fühlt sich manchmal an wie?
Oh, darf ich? Ich finde, das ist wie eine Art Projektwoche manchmal. Also,
oh ja, wie ja, schön.
Aber im positiven Sinne. Ne? Ja. Also man sieht sich jedes Wochenende so, man trifft sein Team und seine Leute und irgendwie, man setzt sich halt auch für ein gemeinsames Thema ein und die Stimmung ist auch immer gut und irgendwie passiert auch immer was Schönes und also ich finde das einfach schön.
Das gefällt mir.
Ja, fand ich richtig gut.
Volle Zustimmung.
Und zum Schluss nochmal von euch beiden jeweils, ich kandidiere, weil...
Ich einfach unglaublich gerne Politik mache und gestalte und das die nächsten 5 Jahre weitermachen möchte.
Ja, und ich in der Gesellschaft auch gerne was mitgestalten möchte und auch jetzt ist ein bisschen vielleicht was ernster, aber die Zukunft gerade mit der AfD und auch mit dem Klimawandel mir halt auch einfach Angst macht und ich aus dieser Angst gerne die Energie nehmen möchte, auch was zu verändern und was Sinnvolles zu machen und ich habe die Ressourcen und die Ideen und deswegen, genau, finde ich Politik so schön.
Das war doch ein wunderbares Schlusswort, oder? Sagen. Das schaffen wir jedes Mal wieder. Ich würde das gerade
Wir haben immer so tolle Gäste, die wissen immer genau, was sie sagen müssen. Das ist grandios.
Na gut, super. Dann bedanken wir uns bei euch. Unterstützen euch auf der kommenden LDV.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Dass wir hier sein
dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön. Ciao. Ciao.